Herzlich willkommen zum Podcast Designerklärer, dem Podcast für hellwache Kreative. Heute spreche ich mit Chris Kampe aus Hamburg. Du kannst diesen Podcast unterstützen. Gehe dazu auf steadyhq.com, suche nach Designerklärer und schließe ein Abo ab. Damit stellst du sicher, dass dieser Podcast unabhängig produziert wird. Und vielen Dank an die, die das schon gemacht haben. Und nun geht's los. Viel Spaß. Mein Name ist Christoph Lux. Ja, zur heutigen Folge des Podcasts Designerklärer begrüße ich ganz herzlich Chris Kampe aus Hamburg.
Hallo, guten Morgen.
Moin.
Moin, genau. Moin. Bloß nicht Moin, Moin.
Noch schlimmer, ne?
Ja, genau.
Warum, nee, warum Moin, nicht, warum ist nicht
ganz
das?
Falsch. Also in Hamburg sagt man halt Moin und wer Moin, Moin sagt, outet sich als Tourist oder jemand von außerhalb, die einfach keine Ahnung haben. Also von daher immer Moin und... Nie Moin Moin.
Genau, prima. Du hast dich selber mal als Deutschlands einzige Unterwasser-Typografie-Spezialistin bezeichnet. Und das hat auch mit deiner Art des Arbeits zu tun, mit deiner Typografie, aber auch mit Handlettering. Du hast die Berlin Letters mit initiiert und mit organisiert. Und das war auch in diesem Jahr wieder. Wie war es denn eigentlich bei den Berlin Letters?
Es war super. Also genau, das ist ein dreitägiges Festival für Schrift und alle schriftgestaltenden Disziplinen, also Typografie, Type Design, Kalligraphie, Lettering, Sign Painting und eben alle Arten Schrift zu formen. Und wir hatten 23 Vorträge und ich glaube 15 Workshops am Ende. Und es war toll, auch weil man schon am Ende vom ersten Tag von diesen drei Tagen gemerkt hat, dass die Leute total geflasht sind und dass da irgendwie sowas entsteht und dass es funktioniert, so einen Raum zu schaffen, wo Leute zusammenkommen und sich austauschen und dann wirklich neue Impulse mitnehmen und so. Und das finde ich toll.
Warst du von Anfang an dabei oder wie ist das entstanden?
Ich war von Anfang an dabei und das ist entstanden, weil, also wir sind zu viert, Nils Töpfer, Claudia Gominski, Ulrike Rausch und ich als Team. Und Nils und Claudia haben sehr lange für die Typo gearbeitet, also Typo Berlin, die große Designkonferenz, die es 20 Jahre lang gab und die 2018 dann eingestellt wurde, nachdem Fontshop von Monotype gekauft wurde. Und dann wurde die Konferenz für, ich weiß es nicht, zu teuer, bringt nichts, eingestuft von diesem amerikanischen Konzern. Und also dann haben sie die eingestellt und Claudia und Nils dachten, ja, okay, dann das geht halt nicht. Das ist irgendwie diesen Treffpunkt. Im Mai war die Typo immer und es war eine Konferenz mit 1500 Leuten. Da sind Leute, also Designerinnen aus ganz Europa zusammengekommen und genau, Nils und Claudia dachten, da machen wir halt was Eigenes. Und die beiden haben halt schon lange als Team zusammengearbeitet und sind super mit so Logistik und Marketing und haben kein Problem mit irgendwie fünfstelligen Budgets und sowas. Und die haben dann Ulrike und mich gefragt, ob wir das Programm machen wollen. Also Ulrike und ich quasi kuratieren die Inhalte und laden die Leute ein und Nils und Claudia machen die ganze Orga, Logistik, Technik und so. Und das ist irgendwie super in diesem 2x2 Doppelteam. Genau, eigentlich, also die erste Berlin Letters war 2019 und wir wollten es jährlich machen. 2020 war fertig, war ausverkauft, musste also erst verschoben und dann abgesagt werden. Und dann hat es wegen Corona und wegen Krieg und wegen, oh Gott, wollen die Leute wirklich Geld ausgeben für sowas, irgendwie 5 Jahre gedauert, bis wir gesagt haben, so jetzt machen wir es wieder. Und deswegen war halt jetzt 2024 das große Comeback nach 5 Jahren. Und es war echt schön zu sehen, dass so die ersten, ich weiß nicht, der erste Schwung Tickets ging halt an Leute, die 2019 dabei waren und die ganze Zeit gewartet haben, dass es dieses Festival wieder gibt. Und genau, so war dann irgendwie auch die Stimmung. Also da waren halt eine ganze Reihe von Leuten, die bei dem ersten Festival auch schon waren und aber auch viele neue. Und 5 Jahre sind ja relativ lang. Also bei manchen Leuten, die dann nicht mehr dabei waren, habe ich auch gefragt, wo sind die jetzt? Und manche haben sich auch einfach wegentwickelt von Schrift oder aus dem Design raus sogar. Naja, genau. So ist das entstanden und so ist der Stand. Und jetzt lauern natürlich alle, dass es den Termin für nächstes Jahr gibt. Aber wir haben relativ schnell nach dem Festival Anfang Juli entschieden, dass wir das, da wir das im Grunde nebenbei machen, also neben unserer eigentlichen Arbeit und da nicht dran verdienen. Deswegen haben wir dann relativ schnell entschieden, jetzt nach dem zweiten Festival, dass wir das nicht schaffen, das jährlich zu machen. Und es kommt also 2026 wieder. Also es wird hoffentlich ein zweijährlicher Rhythmus. Genau, also für alle, die warten. Jetzt kann ich das hier schon mal ankündigen.
Gibt es überall ein großes Oh.
Oh,
Oh
was?
Mann, warum denn so lange? Können wir nicht was dazwischen machen? Gibt es nicht
Ja.
einen Stammtisch oder irgendwie so eine kleine Konferenz oder so?
Ja, also ich meine, gut, dass du es sagst. Es gibt ja tatsächlich andere Konferenzen. Erstens die, bei der wir uns kennengelernt haben, Beyond Tellerrand. Und da gibt es eine Berlin-Ausgabe, die jetzt im November ist. Also für die, die gar nicht warten können, die können zu Beyond Tellerrand gehen. Da war ich im Mai und habe den Eröffnungsvortrag gehalten in Düsseldorf und es war wirklich toll, also total beeindruckend, die Atmosphäre und die Stimmung und die Leute total offen und das hängt natürlich wesentlich an Marc Thiele, der das organisiert. Ja, kann ich nur empfehlen, ist wirklich eine richtig schöne Konferenz, obwohl manche der Vortragsthemen, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mich das interessiert, aber wenn man dann drin sitzt, ist es erstaunlich interessant, worüber andere Leute so nachdenken in Disziplinen, die vielleicht eher ein bisschen technischer sind und so, als jetzt das, was ich täglich mache. Ja, genau, das wäre so eine Überbrückungsmöglichkeit für Berlin Letters und für Leute in Berlin. Da gibt es ja relativ viel. Also die Typo- oder die Schrift-Community ist ziemlich groß, es gibt viele Type-Designer und es gibt auch den Typo-Stammtisch, der monatlich stattfindet in Berlin, wo sich, also einmal war ich da, da haben sich 80 Leute über das Versal-SZ unterhalten.
Wunderbar.
Ja, genau, wo man denkt so, hä, wie nischig kann es sein? Ja, also das ist auch irgendwie eine schöne Veranstaltung. In Berlin halt. In Hamburg gibt es den Typo-Stammtisch auch. Organisiert von mir, weil ich nicht mehr immer nach Berlin fahren wollte. Also die ersten Jahre bin ich, oder also ich habe mich 2013, 14 auf Schrift spezialisiert und gesagt, so, ich mache jetzt nur noch Schrift. Ich hatte halt vorher Illustration studiert und Kulturwissenschaften und war dann irgendwann einfach abgegessen von so figürlichem Zeichnen und so das Ganze drumrum. Dachte, okay, ich mache nur noch Schrift. Dann habe ich meine Ruhe auch von verschiedenen Themen. Und am Anfang so 2014, 15 bin ich regelmäßig nach Berlin gefahren. So viel, dass, also alle paar Wochen. Und die Leute dachten immer, ich lebe in Berlin. Da habe ich die ganze Zeit in Hamburg gewohnt. Genau, und dann, es gab einen Typo-Stammtisch auch in Hamburg, der hat dann nur sehr unregelmäßig stattgefunden. Und ich habe dann mit einer Freundin, den Alex, der das organisiert hat, irgendwann angehauen, so hier, wenn dir das zu viel ist, wir würden das machen. Und genau, jetzt gibt es den Typo-Stammtisch Hamburg regelmäßig, nur alle 2 Monate. Aber das ist auch immer total nett, weil ich versuche das mit so wenig Aufwand wie möglich zu machen. Und deswegen lade ich halt Leute ein, die ich kenne, die sowieso in der Stadt sind oder die mich halt interessieren. Und so kommt irgendwie das Programm zustande. Es gibt meistens einen Vortrag, irgendwie eine halbe Stunde oder so, dass man einfach so einen Gesprächsanlass hat und dann kann man noch so ein Getränk trinken und sich austauschen. Genau, mir ist es irgendwie immer wichtig, dass es nicht so hierarchisch und streng ist. Also es gibt viele Leute, die ich kenne, gerade die so von der Illustration kommen. Das sind in Hamburg ja viele, weil man das hier gut studieren kann. Also alle, die jetzt nicht sich selbst als Typografin bezeichnen würden oder selber Type-Designerin sind, haben ja immer so ein, boah, Schrift, oh Gott, da muss man richtig Ahnung haben, sonst darf man da eigentlich gar nicht ran. Und da versuche ich gegen anzuarbeiten. Auch mit dem Typo-Stammtisch. Und ich höre das halt immer wieder, dass Leute sagen, ah, da wollte ich auch schon immer mal hin, aber ich habe ja nicht so richtig Ahnung und so. Und es ist da aber auch so total offen. Und ja, also es gibt eigentlich da wenig Gelegenheit, sich zu produzieren und so rumzumackern und irgendwie zu erzählen, was man alles Tolles für Nike gemacht hat oder so. Sondern man ist da halt einfach so zusammen und die Leute sind ganz unterschiedlich. Große Altersspanne. Das macht einfach Spaß. Also herzliche Einladung zum Typo-Stammtisch Hamburg zu kommen.
Super. Und die Links, die werden wir natürlich in den Shownotes noch veröffentlichen,
Ja,
damit auch alle
genau.
wissen, wohin sie da klicken oder sich anmelden können. Das ist super. Wenn du solche Events machst oder Veranstaltungen, ob das jetzt ein Typo Stammtisch ist oder die Berlin Letters, was gibt dir das denn eigentlich kreativ oder auch von der Inspiration her? Ist da überhaupt Zeit dafür, sich da Inspiration zu holen? Du hast eben gerade von der Beyond Tellerrand gesprochen, da hast du dich ja selber auch sehr intensiv sicherlich vorbereitet auf deinen Vortrag und dann sitzt man da und war quasi die Eröffnung der gesamten Veranstaltung. Weiß überhaupt noch nicht, was machen denn die anderen so eigentlich und was haben die denn eigentlich für Themen und passt das überhaupt so zusammen? Man ist sich ja auch ziemlich unsicher und dann geht man von der Bühne und dann guckt man sich um und denkt so, okay, was kommt jetzt noch alles? Wie inspirierend ist das für dich, wenn du solche Veranstaltungen machst oder daran teilnimmst?
Also es ist inspirierend und jetzt bei der Beyond Tellerrand war das auch speziell, weil also Ulrike Rausch war da eben schon Sprecherin, Doro Ottermann, mit der ich befreundet bin, war da schon Sprecherin. Ich dachte immer so, wann bin ich dran? Und dann kam Marc irgendwann letzten Herbst und meinte, ja, willst du einen Vortrag halten? Und ich so, ja, endlich. Und dann schrieb er im Frühjahr, als er das Programm, also den quasi Stundenplan zusammengestellt hat, wer ist wann dran, schrieb er so, hier, ich habe dich jetzt zwar als Eröffnungsvortrag gesetzt, okay. So, ja, okay, no pressure. Und das war, also genau, Eröffnungsvortrag habe ich noch nie gemacht. 500 Leute waren doppelt so viel wie bisher bei Konferenzen, wo ich gesprochen habe. Also es war schon aufregend. Aber ich finde es, also früh dran zu sein bei so einer Konferenz eigentlich super, weil dann alle kennen mich. Alle, also es war dann wirklich eine große Freude, 2 Tage da so zu sein. Und ständig kommen Leute auf mich zu und sagen einfach nur auch im Vorbeigehen, super Vortrag. Allein deswegen hat es sich schon gelohnt, herzukommen und so. Und also das finde ich toll. Ich wäre ungern als Letzte dran gewesen, weil so dieses, genau, die Leute kennen einen dann halt, wenn man gesprochen hat. Und kann ich auch an dieser Stelle nochmal allen empfehlen, die irgendwie denken, ich kann nicht Vorträge halten oder was habe ich denn zu sagen oder so. Insbesondere Frauen betrifft das ja, dass man immer denkt, ja, ich habe eigentlich nicht so Ahnung oder ich habe jetzt gar nicht so ein Thema und oh, lieber nicht, ich bin noch nicht so weit und so. Es ist halt eine Sache, die, also ich konnte das vor 10 Jahren auch nicht, aber ich wollte in der Lage sein, vor ein paar hundert Leuten zu sprechen und nicht zu denken, oh Gott, ich sterbe. Und dann habe ich das halt geübt. Ja, also das sagen dann Frauen immer so, Gott, ich würde sterben, wie machst du das nur? Und dann habe ich halt mit so kleinen Vorträgen angefangen, so Pacha Kucha, 7 Minuten oder Vorträge vor Studierenden an irgendwelchen Hochschulen. Die sind auch immer ganz dankbar, wenn man da sagt, so, ich braucht ihr mal was, ich komme vorbei oder so, gerade die Hochschule, wo man selber studiert hat. Und genau, dann übt man das halt so. Und das finde ich total wichtig. Und sowohl für mich als auch von Ulrike weiß ich das, ist es auch ein Akquise-Tool, weil dann kennen dich halt 500 Leute und wissen, was du machst. Und dann muss man nicht PDFs verschicken. Ich weiß nicht, ob man heute noch PDFs verschickt, aber das war früher in der Illustration zumindest eine gängige Akquiseform. Das habe ich seit Jahren nicht gemacht, weil ich halt Vorträge halte und Veranstaltungen organisiere und viel auf Instagram mache und so. Also genau, als solches wird das, glaube ich, auch oft unterschätzt. Und zurück zu der Frage, was gibt mir das? Also das ist das eine, mir macht es halt Spaß. Also manchmal komme ich mir vor, als wäre ich immer noch 5 und dann habe ich so ein Bild gemalt und halte das hoch und sage, oh, guck mal. Und alle sagen, oh, toll, das hast du ja schön gemacht. Also so ein bisschen was davon hat es immer noch. Das finde ich gut. So Lob finde ich gut. Anerkennung von außen immer gut.
War
Oder
nicht
auch,
überraschend.
genau, auch der Austausch, der dadurch entsteht. Also, und dann sowieso, ja, ich denke mir immer, wenn ich mit Anfang 20 jemanden wie mich auf der Bühne gesehen hätte, das hätte mich ermutigt und das ermutigt mich halt auch immer noch, wenn ich eine Frau auf der Bühne sehe, eine Frau mit kurzen Haaren, eine queere Person. Also so, ich finde es einfach, es ist fast schon gar nicht so wichtig, was ich sage. Wichtig ist, dass ich da oben stehe und das ist so ein bisschen mein Anliegen. Und Design ist fast so ein Mittel zum Zweck, um das machen zu können. Also klar, ich mache auch gerne Buchstaben und das macht mir Spaß und irgendwas mache ich da, was Leute gut finden, was ich selber manchmal gar nicht so greifen kann. Aber es geht halt auch darum, Raum einzunehmen und irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen und nicht zu denken, oh nee, lieber nicht und oh Gott, sondern zu sagen, nee, Leute. Und genau, und das andere, warum ich das mache, ich habe irgendwie drüber nachgedacht, ich habe als in der Schulzeit schon so Benefizkonzerte im Jugendzentrum organisiert und eigentlich schon immer Veranstaltungen gemacht und immer schon so Räume geschaffen, wo dann Leute zusammenkommen. Und das macht mir Spaß. Ich finde es auch total anstrengend. Also danach schlafe ich dann auch die ganze Nacht nicht, weil ich immer noch überlege, okay, was habe ich gesagt? Was haben die Leute gesagt? Was haben die damit gemeint? Und also so das zu verarbeiten, ist eigentlich mega anstrengend für mich. Aber ich finde es halt total schön, Leute zusammenzubringen, wo ich denke, ah, die müssten sich doch eigentlich was zu sagen haben. Und ja, einfach so Räume zu öffnen und dann zu gucken, was passiert. Und deswegen finde ich Veranstaltungen toll.
Genau, Stichwort, sich was zu sagen haben. Du hattest ja dein Stichwort oder deinen Vortrag bei der Beyond Tellerrand auch als Say Something übertitelt. Das Ganze war ja komplett auf Englisch und wurde dann auch teilweise simultan übersetzt, was auch sehr witzig war, by the way. Aber dein Vortrag hatte ja auch eine eindeutige Botschaft, also tatsächlich laut zu sein und aufzutreten. Was war denn das Thema eigentlich und was hast du dafür dann auch gezeigt von dir, von deinen Arbeiten und auch von deinen Dingen, die du sozusagen initiiert hast?
Es ging eigentlich darum, dass ich seit 10 Jahren oder über 10 Jahren auf Schrift spezialisiert bin und die ganze Zeit Schrift zeichne. Und dass es mir aber total schwer gefallen ist, lange Zeit was Eigenes zu sagen. Und das ist ja beim Lettering, glaube ich, für viele Leute ein Problem. Man will Buchstaben zeichnen, aber man weiß nicht, was man schreiben soll. Und dann schreibt man halt so ein Inspirational Quote irgendwie und so, but first coffee oder also irgend sowas, weil das so schwer ist, was Eigenes zu formulieren oder auch was zu äußern, was so Bestand hat oder wo man sagt, ja, das kann ich jetzt auch unterschreiben und das gestalte ich jetzt. Und das ist ja auch für viele auch nochmal so eine ganz andere Kompetenz als jetzt so gestalten. Und ich habe eigentlich immer schon geschrieben und bin auch immer schon so an dieser Schnittstelle von Form und Inhalt gewesen. Und deswegen finde ich Lettering für mich auch gut, weil das halt gleichzeitig Schreiben und Gestalten ist oder zumindest sein kann. Und ich habe aber viele Jahre Alphabete gezeichnet, einfach so formale Spielereien oder so das Alphabet so ewig durchdekliniert, wie es alles aussehen kann. Und das macht ja auch Spaß, weil man hat immer diese Form, die alle kennen. Und dann kann ich hingehen und die Form halt so an die Grenze treiben, wo es dann irgendwie unkenntlich wird. Also irgendwann ist halt ein Buchstabe dann kein Buchstabe mehr, sondern ist so verformt, dass es einfach nur noch so eine grafische Form ist. Und das finde ich interessant. Also wo hört das auf, dass man, also wo löst sich diese Verbindung zu der Konvention, was eigentlich Schrift ist, wie Buchstaben auszusehen haben? Also das ist schon interessant. Damit habe ich ein paar Jahre verbracht. Und ich habe mich aber irgendwie immer gefragt, so, oder ich hatte die letzten Jahre so das Gefühl, oh, ich will eigentlich mich so äußern und weiß aber nicht, was ich sagen soll. Und vieles war dann immer entweder zu banal, also zu allgemein, oder dann doch zu persönlich. Und genau, da drin habe ich dann nicht so eine Form gefunden oder eben so Sachen, die ich sagen kann, textmäßig. Und das habe ich in dem Vortrag thematisiert. Und das hat sich, also dieser Wunsch eigentlich, mich so zu äußern. Also ich habe immer so eine Bewegung, ich kann es schlecht beschreiben, es muss ja jetzt für Audio aufbereitet werden. Also irgendwie so die Arme so auseinanderzureißen und einfach mir so Platz zu schaffen. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich mich nach 10 Jahren in dieser Nische mit ich mache nur Schrift auch so ein bisschen beengt gefühlt habe. Ich glaube, ja,
Ja.
ich glaube, das ist auch sowas.
Die Nische ist sehr eng im wahrsten Sinne, ja.
Ja, genau. Und dann ist halt die Frage, gehe ich da raus oder gehe ich dann noch tiefer rein? Und ich glaube, das ist auch was so typisch ist für so Mid-Career, irgendwie Fragen, die man sich stellt. Also nach 10 Jahren, mache ich das jetzt immer so weiter oder was kommt jetzt noch? Mache ich was ganz anderes? Wie kann ich da jetzt noch so einen anderen Zugang zu finden, um es für mich auch wieder interessant zu machen? Also, weil es hat sich so entwickelt, dass am Anfang war ich auch total begeistert, wenn ich ein Buchcover, also Titellettering für ein Buchcover machen konnte. Und da habe ich am Anfang auch viel gemacht. Und das inzwischen ist das so das, was ich als Brotjob mache. Also es sagen ja jetzt oft Leute, ah, wow, echt Lettering und davon kannst du leben. Und so, ja, also das, was andere Leute so als so wahnsinnig speziellen Job empfinden, ist für mich inzwischen so ein Brotjob. Und was mich eigentlich interessiert, sind so eigene Projekte und so. Und auch darum ging es in dem Vortrag bei der Beyond Tellerrand. Und am Ende war halt das, wo sich das so Also dieser Wunsch, ich will das jetzt, ich will irgendwas sagen, aber ich weiß nicht was, hat sich dann darüber geklärt, dass ich Anfang des Jahres zu den großen Demos gegen die AfD gegangen bin und halt so Demoschilder gemalt habe. Und also ich mag Sprache, ich schreibe viel und ich mag nicht gerne so Phrasen, also so abgedroschene Sachen. Auch jetzt so Nazis raus oder irgendwie, was weiß ich, also so diese typischen Slogans gegen rechts, ich wollte halt was Eigenes machen und dann habe ich ein Schild gemacht, auf dem stand nur Nein, nein, AfD, nein. Und dann habe ich noch zwei Schilder dazu gemacht, darauf stand echt nicht, könnt ihr knicken, weil ich irgendwie dachte, es ist halt sowieso so ernst und ätzend, dass man da jetzt demonstrieren muss, wenn man eigentlich lieber auf dem Sofa sitzen will und so. Und deswegen dachte ich, es soll auch ein bisschen lustig sein und den Leuten so was zu gucken geben und so. Und diese Schilder habe ich dann auch auf Instagram gezeigt, weil ich dachte, ja, ist halt Schrift. Also noch nicht mal so, Leute, ihr müsst euch engagieren gegen rechts, das geht gar nicht, was ja eigentlich mein Gefühl war. Sondern nur so, ja, ich habe hier so ein Schild gemacht, da ist Schrift drauf, ich habe so einen Schrift-Account, also zeige ich das. Und die Reaktion, also die Resonanz war total groß. Also das war, glaube ich, die beliebteste Story, die ich je gemacht habe. Irgend so ein Foto im Halbdunkeln von diesem Demoschild. Und dann waren ja viele Demos und ich bin da immer hingegangen und habe immer neue Schilder gemacht. Und das hat dann irgendwie ziemlich schnell große Kreise gezogen, weil die Schilder, glaube ich, so grafisch waren, also relativ gut gestaltet für so ein Demoschild. Und ich hab halt weiße Schrift auf schwarzem Grund gemacht. Das hat das auch sehr plakativ gemacht. Und naja, dann haben Leute angefangen, das nachzumalen. Also mich hat auf dieser großen Demo in Hamburg im Januar, die abgebrochen wurde, weil es überfüllt war mit 50.000 Leuten. Das war die dritte Demo. Also bei der zweiten Demo waren 2.500 Leute und ich dachte so, Alter, Hamburg, 2 Millionen Einwohner, wo seid
Wo
ihr?
seid ihr?
Was ist
Genau.
los mit euch irgendwie? Und bei
Ja.
der dritten Demo waren sie dann da und das wurde dann abgebrochen. Und da hat mich Mark Raschke fotografiert. Also den kannte ich gar nicht, so ein Journalist. Und der ging da so vorbei, meinte, ah, kann ich Foto von dir machen? Ich so, ja klar, irgendwie Foto von mir mit den Schildern. Und der hat es halt gepostet. Und darüber haben das einfach, glaube ich, total viele Leute gesehen. Und dann eine Woche später hat mir eine Freundin aus so einem Vorort von Hamburg ein Foto geschickt von meinem Schild. Also jemand hatte mein Schild wirklich eins zu eins nachgemalt. Dieses könnt ihr knicken und echt nicht. Und ich war echt beeindruckt. Also wie gut es nachgemacht war. Es muss jemand vom Fach gewesen sein. Und dann hat die Freundin, die Frau auch angesprochen, gefragt, woher hast du das Schild? Und sie so, ja, habe ich irgendwo im Internet gesehen. Ich so, ah, krass, okay. Und dann habe ich ein Tutorial gemacht, wo ich erklärt habe, wie ich das mache. Und das haben, glaube ich, dann auch viele so zur Kenntnis genommen. Und die haben dann wochenlang Leute ihre Versionen von meinen Schildern geschickt oder eigene Texte, aber in dem Style mit weißen Buchstaben auf schwarzem Grund und so. Und das war irgendwie total nett. Und gleich nach der ersten Demo schrieb auch eine Frau, die mir auf Instagram folgt, ja, was machst du mit deinen Schildern nach der Demo? Und ich so, Schublade, keine Ahnung. Und sie so, ja, ich arbeite beim Haus der Geschichte, wir hätten da vielleicht Interesse für die Sammlung. Und ich so, welches Haus der Geschichte? Und sie so, ja, das Haus der Geschichte in Bonn. Ich so, ach,
Das
das Haus
Haus.
der Geschichte. Ein Haus der Geschichte gibt es ja viel oder Haus der Fotografie, Haus der irgendwas. Und so, ah, krass, das Haus der Geschichte. Also jetzt sind 4 oder 5 meiner Schilder gegen die AfD im Haus der Geschichte in Bonn als Zeitdokument aus der Zeit, in der Anfang 2024 Millionen von Menschen gegen rechts demonstriert haben in Deutschland. Also erstaunlich, was da alles so nachgekommen ist. Und dann kamen noch so ein paar Sachen. Es wird jetzt, glaube ich, zu lang, das noch alles zu erzählen. Also kurz gesagt, weite Kreise. Und das war im Mai, war das meiste davon schon passiert. Und darum ging es dann auch in dem Vortrag. Und mir haben halt im Winter schon immer Leute gesagt, ah, das ist so super, dass du das machst und danke und dass du dich da so klar positionierst und so. Und ich dachte so, hä, das ist ja wohl sowas von selbstverständlich. Und ich dachte auch, wer jetzt noch keinen Stress mit der AfD hat, macht eigentlich zu wenig. Und also ich hab noch keinen Stress mit der AfD. Also es ist ja natürlich auch super safe, in Hamburg ein Schild zu malen und damit auf eine Demo in Hamburg zu gehen, wo Kind und Kegel sonntags so einen Spaziergang machen. Leute mit Kind und Kegel. Also ich kriege das mit von meiner Schwester, die lebt halt auf dem Land. Da ist das ein ganz anderes Problem. Und da kennen die Leute einen dann auch. Also von daher, ja, es ist halt auch so ein bisschen so. easy, aber ich finde es schon cool, dass es tatsächlich einige Leute angeregt hat, auch ein Schild zu malen und auch auf eine Demo zu gehen. Und von daher, also ich will jetzt nicht mich nur noch in dieser Weise politisch äußern oder zu allen möglichen politischen Themen was sagen. Es kamen dann tatsächlich auch direkt so Anfragen mit, willst du dazu, kannst du dazu nicht ein Schild machen? Und dieses Thema, kannst du das nicht auch mal irgendwie adressieren, so in deinem Feed? Und das will ich halt nicht. Also ich werde immer sofort bockig, wenn oder so widerständig, wenn Leute mir irgendwas, also mich so mir irgendwas aufzwängen wollen oder wenn ich das nicht selber entscheide. Deswegen mache ich auch immer so, ich mache halt keine Werbung für irgendwie Sachen oder so Affiliate-Zeug und das wäre sicher manchmal sinnvoll und dann wäre es vielleicht leicht verdientes Geld, aber das, ich lasse mich halt nicht gern vor den Kern spannen und deswegen findet das dann immer schnell Grenzen. Und ja, also, aber das war so in den letzten 9 Monaten eigentlich so eine Bewegung von, aha, okay, da ist so eine Möglichkeit, was zu sagen. Und dann hat sich daraus auch sowas entwickelt, wo es für mich eigentlich darum geht, was zu schreiben und das aber auch so visuell aufzubereiten. Also ich habe vorher, also oder ja schon lange auch Texte geschrieben, eher so literarische Texte, die jetzt nicht veröffentlicht sind oder so, aber das war immer so, das ist Text und das andere ist Design. Und jetzt geht es auch da so ineinander. Und da dachte ich so, ja, das ist eigentlich das, was cool ist, so eine visuelle Textsache zu machen, die dann immer auch so grafisch aufbereitet ist und plakativ ist und trotz und aber auch was Eigenes. Also ich habe dann für das Forward Festival, die kam mal, das ist auch so ein Design-Festival in verschiedenen Städten in Europa und die kam dann auch im Frühjahr an, ob ich für das Festival in Hamburg nicht was, ob ich da was ausstellen will. Und dafür habe ich dann so eine Arbeit gemacht, die heißt Manifesto. Und okay, Vorgeschichte kürze ich ab, steht auf meiner Website, glaube ich. Glaube ich. Auf jeden Fall habe ich 15 so Schilder auch gemalt und der Text war ein Text, den ich geschrieben hatte. Alle 15 Sätze, alle fangen mit I wish an. Es ist auf Englisch. Und ich habe mich halt gefragt, was hätte ich gern? Also was würde ich verändern oder was hätte ich gern? Und da war dann halt einerseits sowas wie I wish I could ride my bike without risking my life. Irgendwie so, ey, es wäre eine echte Verbesserung, wenn ich einfach sicherer Rad fahren könnte in Hamburg. Aber auch sowas, I wish I didn't have to worry about being raped. Und was einfach als Frau immer dabei ist, so totale Standardsorge. Oder I wish it was just a matter of mindset. Das finde ich auch ganz schlimm, so dieses Suggerieren, dass das alles, dass man das alles selber in der Hand hat, wie es einem geht und dass man das über die richtigen Gedanken steuern kann. Und also so eine Individualisierung von Verantwortung, von strukturellen Problemen. Also du hast halt nur nicht das richtige Mindset, deswegen hast du keine Kohle oder du bist halt nicht so erfolgreich, weil musst du halt anders drüber nachdenken und dann wird das schon laufen. Also das finde ich ganz, ganz schlimm und ich finde es auch schlimm, wie viele Leute darauf so reinkippen und so rumplappern von Mindset und Komfortzone und so. Also da ist, glaube ich, wieder mein Problem, dass ich einfach Sprache mag und dass ich, mir kräuseln sich die Fußnägel, wenn es halt immer in solchen Worthülsen gesprochen wird. Und deswegen ist, glaube ich, für mich diese Frage so dringend, was kann ich sagen in meinen Worten und ohne auf so Phrasen zurückzugreifen? Und dann halt immer so dieses Politische, dass ich halt denke, nee, manche Sachen sind strukturelle Probleme und nicht persönliche. Also so, ich weiß nicht, dass Vermögen nicht besteuert wird und wie Erben in Deutschland funktioniert, ist ein strukturelles, ein politisches Problem. Und es ist nicht mein Problem, dass ich nichts erbe oder so. Also das ist nicht, weil ich mich nicht genug angestrengt habe oder sowas. Und ich finde es total wichtig, das immer wieder ins Bewusstsein zu heben. Bei diesem ganzen Gerede von Mindset und sei erfolgreich und mach dein Ding und lebe deinen Traum und so.
Ja, das sind viele Themen. Das sind viele tiefe Themen auch, über die wir uns jetzt auch sicherlich noch länger unterhalten könnten. Ich hätte da auch noch so ein paar Sachen, die ich nennen kann. Aber was du eben gerade beschrieben hast mit mit dem Thema Öffentlichkeit, dass man dann auch irgendwie, du hattest es vorhin so gesagt, also wenn ich mich mit der AfD nicht anlege, dann habe ich was falsch gemacht eigentlich. Also wenn ich das mal mit meinen Worten wiederhole. Also es ist schwierig, glaube ich, mit diesen Botschaften. Also du sagst ja auch, du willst eigentlich was sagen und überlegst dir, was ist es eigentlich als Kreative? Und vielleicht auch, weil wir so ein bisschen gelernt haben, wenn wir kreativ ausgebildet werden, ob das jetzt Studium, Ausbildung ist oder so, wir Wir stellen uns ja so als Werkzeuge zur Verfügung, indem wir zum Beispiel mit Typografie umgehen oder Schriften gestalten als Type-Designerin oder Type-Designer. Und das heißt, wir stellen uns sozusagen für den Inhalt quasi zur Verfügung, so nach dem Motto, gib mir die Botschaft, gib mir den Inhalt, ich stelle sie dar. Und jetzt kommst du plötzlich und sagst so, ich habe eine Botschaft, ich habe selber Gedanken, ich habe selber etwas, was mich bewegt und das möchte ich ausdrücken. Ist das etwas, was wir eigentlich viel früher schon in der Ausbildung eigentlich fördern sollten, dass wir sagen, ihr habt doch selber auch was zu sagen, ihr habt doch selber auch Gedanken?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, so ein bisschen ist das einfach der Unterschied zwischen angewandter und freier Kunst oder halt Dienstleistung und freier Kunst. Und ich habe das bei einigen Freundinnen beobachtet, die auch so Mitte 40 sind. Also ich bin 45 und eben mache das seit 10 Jahren nur Schrift. Seit 15 Jahren bin ich selbstständig ungefähr. Und ich glaube, es ist auch vielleicht normal, dass man sich dann da irgendwann, dass da irgendwann so sich so eine Ermüdung einstellt, als Dienstleisterin nur tätig zu sein und dass es gut ist, da zumindest parallel auch so was Eigenes zu entwickeln. Also das habe ich bei einigen beobachtet, dass manche, die so ungefähr so in dieser Phase von der Beruflichkeit sind und in meinem Alter oder ein bisschen jünger oder ein bisschen älter, dass die halt dann irgendwie dazu neigen, mehr eigene Arbeit zu machen und oder da irgendwie einen Weg zu finden, freier zu werden und so. Also von daher glaube ich, das ist vielleicht so eine relativ gängige Entwicklung in Richtung künstlerische Tätigkeit. Und für mich ist künstlerische Tätigkeit halt, ich habe was Eigenes zu sagen, genau. Ich gestalte nicht die Botschaft oder das Anliegen von jemand anders, wie ich es mache, wenn ich Dienstleisterin bin. Und ich habe ja auch Illustration studiert, also bin total getrimmt auf Dienstleistungen und auch auf kleine Formate, die man noch auf den Scanner legen kann und sowas. Also das zu überwinden, ist relativ schwierig gewesen. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass es Ich weiß nicht, ich hätte mit Anfang 20 auch nicht freie Kunst studieren können. Also mal abgesehen davon, dass das, ich glaube, ich wusste bis Mitte 20 gar nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen angewandter und freier Kunst und was der ist und so. Also ich glaube, da braucht man ja ein ganz anderes Selbstbewusstsein und Standing und auch ganz andere vielleicht familiäre Vorbedingungen, um zu sagen, so ja klar, freie Kunst, HFBK, here I come. Keine Ahnung. Ich kannte halt Bücher und Illustrationen und dann war das so der Weg. Und ob man das in der Ausbildung gleich dazu tun sollte, ich könnte mir vorstellen, dass es heute sowieso schon anders ist, weil Leute, die jetzt studieren, die Anfang 20 sind, die sind ja schon anders auch aufgewachsen durch Social Media, damit sich zu äußern, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen, sich irgendwie zu positionieren und so. Also ich glaube, das ist sowieso was anderes als, als bei mir oder meiner Generation. Ja.
Ja. Kommen wir nochmal zu der Typografie an sich zurück. Du sagtest, dass du angefangen hast, Schriften zu zeichnen, Alphabete zu zeichnen, zu suchen. Wann hört die Konvention auf? Wann beginnt eine neue Form unter Umständen? Ist es etwas, was ja auch dich so fasziniert an der Typografie an sich? Oder wie bist du da überhaupt in diese Richtung gekommen, dass du sagst, ich mache, heute würden wir es Handlettering nennen. Aber wie hat man es damals genannt? Weil ich kenne es aus meiner Zeit, da war die Typografie noch sehr technisch geprägt. Alle haben sich darüber erstmal begeistern können, dass ein Computer Schriften ausspucken kann, was in den 90ern sensationell war. Und dann konnte man die belichten, die waren gestochen scharf, da war nichts aufgebrochen, nichts gepixelt, gepunktet, gerastert, sondern es war alles knackscharf und in allen Schriftgrößen vor allem. Man konnte jede beliebige Schriftgröße drucken und gestalten. Und dann gab es auch viele technische Initiierungen, zum Beispiel Robofont aus den Niederlanden oder so, die halt gesagt haben, wir skripten den Font. Also wir nehmen die Vektoren, wir wirbeln die durcheinander randommäßig und dann kommt hinterher jedes Mal eine neue Form bei raus und die bestimmt eher der Computer und nicht wir. Und das heißt, es war eine sehr technoide Sicht eigentlich auch auf die Schrift oder auf die Typografie generell in der Anwendung. Und das heißt, jetzt, wo wir vieles handschriftliche sehen, handgemacht sehen, frage ich mich natürlich, wo kommt das eigentlich her? Wo kommt dieser Wunsch her, das zu tun oder auch der Gedanke? Kannst du das von dir aus beschreiben?
Also ich glaube, im Großen und Ganzen hat es schon was damit zu tun, dass also dieser dieses Interesse an handgemachten Dingen in den letzten, ich würde auch eher sagen, 15 Jahren schon oder 10 Jahren auf jeden Fall, hat damit zu tun, dass so viel halt digital wird und immer mehr ist nur noch digital und wir wischen halt immer über glatte Oberflächen und so. Und es ist ja sowas total Befriedigendes, oder auch vielleicht erstmal Frustrierendes, einen Stift in die Hand zu nehmen und eine Bewegung zu machen und dann gibt es davon eine Spur, die irgendwie diese Bewegung dokumentiert und daran sieht man, okay, ich war schnell, ich war unruhig, ich hatte viel Farbe und so. Also an dieser Schreibspur lässt sich ja total viel ablesen. Und in den Kursen, die ich anbiete, finden die Leute das oft meditativ, dieses, ihr müsst jetzt halt jeden Tag üben. Und es geht nicht darum, ein tolles Blatt zu zeichnen oder zu schreiben, sondern es geht einfach nur um die körperliche Erfahrung, immer wieder diese Bewegung zu machen und zu gucken, was passiert. Was passiert auch, wenn ich mich langweile? Höre ich dann auf? Mache ich weiter? Entspanne ich mich rein? Also so geht dann eher um einerseits so Fingerübungen. Ich stelle mir das vor wie beim Klavier oder beim Sport, wo man auch immer wieder die gleichen Sachen trainieren muss. Das finden die Leute oft meditativ und entspannt. Und also ich glaube, das ist einfach so eine Gegenbewegung zu dem ganzen Technischen und ja, vielleicht auch eine Gegenbewegung zu dem Fokus auf das Technische in den 90ern irgendwie. Das kann ich mir schon vorstellen. Und für mich speziell, also ich komme halt vom Zeichnen. Also ich bezeichne mich auch nicht als Typografin. Also ich muss so Mikrotypografie-Sachen auch selber immer wieder nachgucken. Ich kann schon auf ein Buch setzen. Ich habe ja meine Bücher auch selber gestaltet und so. Das kann ich schon alles. Neulich habe ich irgendwas gemacht mit so einer Template irgendwie von Adobe oder so. Und da dachte ich, hä, ich gestalte jetzt nie wieder was. Ich nehme einfach irgendeine Template und passe die ein bisschen an. Was soll ich mir da Gedanken über Zeilenabstand machen? Genau, also da bin ich nicht so Hardlinerin, auch mit so, oh Gott, wie konntest du nur den Strich, den langen Strich nehmen, obwohl es der kurze hätte sein müssen und so. Also das finde ich eher, ja, also unangenehm auf jeden Fall. Und als ich meine Bücher geschrieben habe, saß mir das auch so im Nacken, so dieses, oh Gott, ich darf bloß nichts falsch machen, sonst guckt die ganze Berliner Typo-Szene und rümpft nur so die Nase und so. Also es war auf jeden Fall die Drohkulisse und es war irgendwie auch schon die Drohkulisse im Studium. So, das haben wir seit Gutenberg so gemacht. Wie konntest du nur diesen Fehler begehen? Also, und ich glaube, das ist so ein Gefühl oder so eine Drohkulisse, die viele Leute im Hinterkopf haben. Und das ändert sich zum Glück auch, weil jetzt so viele Leute Lettering machen und Schrift zeichnen. Und es gibt halt ja diesen riesigen Hobbybereich. Und dann gibt es einen kleineren Designbereich, in dem ich mich halt sehe. Und ja, also ich glaube, dadurch verliert es so ein bisschen an diesem Strengen mich hat das auch nie interessiert. Also jetzt so Typografie an sich, dieses Strenge und ja auch oft dann so männlich dominierte und Und ich bin halt auch da an so einer Schnittstelle. Also ich komme vom Zeichnen, aber ich zeichne Schrift. Und allein, also ich komme vom Zeichnen, weil ich Illustration studiert habe. Also ich habe Zeichnen studiert und ich zeichne Schrift. Also das ist so eine Schnittstelle von Illustration. Und es ist ja auch kein Type Design, aber ich gestalte halt Schrift. Und die ist aber dann nicht super genau, sondern die ist irgendwie expressiv und spielerisch. Und eben, ich finde es gut, diese Konvention zu haben, dass halt ein H zwei Senkrechten sind mit einem Querstrich und ein A zwei Diagonalen mit einem Querstrich. Und dann kann ich halt gucken, wie kann ich das so pushen, ohne den Kontakt zu der Konvention zu verlieren. Also das ist für mich das Interessante, so diese Spannung zwischen ich habe eine Vorgabe, aber ich habe auch die Freiheit und ich kann es so endlos variieren. Das ist für mich der Reiz daran und dann eben schon dieses Handgemachte. Also ich habe als Kind immer irgendwie Fensterbilder gebastelt und ja, einfach viel mit den Händen gemacht und das mache ich auch immer noch und das ist, glaube ich, auch jetzt sinnvoller denn je, weil das kann KI nicht. Also irgendwie KI kann halt kein Demoschild malen oder irgendwelche großen Papierbanner machen oder überhaupt irgendwas auf Papier, was so einen eigenen Charakter hat oder wo ich dann auch ganz anders mit Fehlern umgehen muss, als wenn ich digital auf dem iPad zeichne, wo ich immer viel zu schnell eigentlich rückgängig machen kann. Also ich mache was, das entspricht dann nicht dem, was ich mir vorgestellt habe, dann mache ich sofort rückgängig. Und auf Papier muss ich halt ständig das, was ich im Kopf hatte, loslassen, zugunsten von dem, was ich aufs Papier gebracht habe. Und dann muss ich mit dem weitermachen. Und das finde ich für mich total produktiv. War
Ich
das eine Antwort
sehe.
auf die Frage? So ungefähr.
Absolut, absolut. Also den Unmut gegenüber der Mikrotypografie kann ich absolut nachvollziehen, auch wenn ich weiß, wann das Viertelgeviert gesetzt wird und wann nicht und wann die Interpunktion im Angelsächsischen anders gesetzt wird als in Zentraleuropa und welche Schweizer Unterschiede beim SZ oder SS entstehen und all solche Dinge. Aber da haben sich ja auch andere schon ausreichend mit beschäftigt. Ich finde es ganz toll, dass es solche Bücher gibt wie von Forstmann und de Jong, Mikrotypografie, wo einfach alles drin steht zum Nachschlagen. So, und
Genau.
es ist, finde ich, ganz hervorragend, dass es sowas gibt. Und dann, wenn man das nicht weiß, dann guckt man da rein und dann hat man das im Schrank. Ich finde sowas gut.
Also da habe ich, das habe ich hier auch stehen, da gucke ich auch immer nach. Und ja, ich hatte jetzt so eine Anekdote, aber die spare ich, die erzähle ich irgendwann anders mal.
Okay, beim nächsten Mal. Prima.
Ja.
Genau. Ein Beispiel, was du auf deiner Website zeigst, ist ein wunderbares Bild aus deinem Atelier in Hamburg. Und zwar sieht man dich selbst in deinem Atelier sitzen. Aber was besonders schön ist, finde ich persönlich unglaublich ästhetisch, ist der Schattenwurf aus deinem Schaufenster. Kannst du mal sagen, was du da gemacht hast mit dem Schaufenster?
Also ich habe hier ein Ladenbüro in Hamburg. Das heißt, das sind drei Seiten Wand und eine Seite Glas. Also ein ganz großes Schaufenster. Der Raum an sich ist eigentlich klein, 14 Quadratmeter vielleicht. Alle, die hier, die das von Instagram oder eben kennen von meiner Website und dann hier reinkommen, sind so, ach, so klein ist das.
Völlige
genau, also aber es
Enttäuschung.
sind 3,24 Meter Glasfläche in der Länge. Und das, also ich bin seit 10 Jahren hier drin, gut 10 Jahre, Juli 2014, seitdem habe ich den Raum und ich dachte von Anfang an, ich muss was mit dem Schaufenster machen und habe die ersten Jahre da immer Songtexte reingeschrieben. Also ich hatte so Pappbuchstaben noch und im Radio lief Hands up, Baby, Hands up und dann dachte ich, schreibe ich mal ein Schaufenster, habe dann Hands up, Baby, Hands up reingeschrieben und es ging eigentlich sofort los, dass Leute das gesehen haben und mitgesungen haben. Irgendwie so, Hands up, Baby, Hands up. Und dann habe ich den irgendwie, weiß nicht, But the Kid is not my son da reingemacht. Und da haben dann zwei Frauen ihren Kindern das so vorgetanzt irgendwie, weil die Kinder so klein waren, dass sie das Lied nicht kannten. Und dann dachte ich so, ah ja, okay, das ist jetzt hier irgendwie was. Und ich habe dann halt 3 Jahre lang alle 2, 3 Wochen einen anderen Songtext ins Fenster gehängt. Also sowas wie All the leaves are brown and the sky is gray. Was halt alle kennen und wo man sofort einen Song auch im Ohr hat. Und das nannte sich dann Schaufenster-Karaoke und es ja, es hat einfach zuverlässig funktioniert. Es hat auch total viele Reaktionen irgendwie. Mir haben Leute so Zettel an die Scheibe geklebt, wo der Text dann fortgesetzt wurde und Zettel im Briefkasten geworfen, so oder kam an, ja, ich wollte schon immer mal sagen, ich finde das so toll, danke. Irgendwer kam an und meint, ja, warum machst du das eigentlich? So. Aus Spaß. Und irgendwer meinte, ja, ich fahre hier jeden Morgen mit dem Fahrrad vorbei und ich google das dann immer nicht, sondern wir reden dann im Büro drüber, was der Song ist und so. Und also das war irgendwie, hat so ganz weite Kreise gezogen, auch das. Und ich konnte dann irgendwann, wenn ich so in Hamburg irgendwo hingegangen bin, zu einer Ausstellungseröffnung oder Party, konnte ich mal sagen, ich bin Designerin, ich bin auf Schrift spezialisiert, ich habe da am Venusberg ein Büro. Und dann kam immer schon, ach, du bist die mit den Buchstaben. Und das ist natürlich super. Also im Grunde habe ich das Schaufenster da auch schon genutzt als Schaufenster für das, was ich mache. Und gleichzeitig war das sowas, es wollte halt nichts verkaufen. Also da stand irgendwie dann nicht drunter, ich zeichne Ihnen tolle Buchstaben oder bei mir kriegen Sie Songtexte oder so, sondern das hatte halt dieses Format von Laden und Schaufenster. Aber dann wollte es irgendwie nichts von einem und dann war einfach nur da und war dadurch auch so ein bisschen unklar für die Leute, eben, was soll das jetzt und so. Und das war irgendwie toll. Und dann habe ich das nach 3 Jahren so auslaufen lassen und seitdem male ich hier alle paar Monate so ein Alphabet drauf. Also das sind immer so Alphabetvariationen, die haben alle Namen. Jetzt gerade ist das Negative Space Verbet. Also da habe ich nicht die Buchstaben gemalt, sondern die Formen außenrum. Und das, was man da auf dem Foto auf meiner Website sieht, ist das Pattern-Verbett. Da habe ich die Buchstaben quasi vervielfältigt und dann so vertikal gestapelt und dann entstehen so Musterketten, die ganz schön sind. Und das jedes Mal, wenn ich ein neues Alphabet gemalt habe, wirft das dann halt Schatten. Und das ist für mich auch immer eine schöne Überraschung, wie das dann als Schattenwurf aussieht. Und das Foto hat Alexandra Polina gemacht. Das ist eine Fotografin in Hamburg, die irgendwie total cool ist und echt coole Projekte macht und auch sonst viel tollere Leute als mich fotografiert. Und aber ich finde es auch richtig, richtig super eingefangen. Obwohl sie, also das war jetzt nicht an einem sonnigen Tag, sie ist halt mit ihrem Blitzlicht angerückt und ich dachte, oh nee, jetzt Blitzlicht, weiß ich nicht und so. Aber die hat halt echt ein Händchen für solche Inszenierungen auch, die irgendwie so diesen Raum und die ganze Arbeit und mich da drin total gut eingefangen haben.
Schön. Das ist ja auch ein Ding der Fotografie, dass es diesen Moment so einzufangen, dass es entweder gut gesehen ist, also sofort quasi abgedrückt, eine Art Schnappschuss, oder wenn es halt gar nicht anders geht, dass man es halt so inszeniert, als wäre gerade die Sonne reingefallen. Nur vielleicht in dem Winkel kommt sie vielleicht gar nicht durch die anderen Häuserfluchten durch und dann geht es halt gar nicht, das so aufzunehmen. Aber dafür sieht es, finde ich persönlich, sehr schön aus und sehr spontan. Und das ist auf jeden Fall sehr gelungen. Kommen wir mal zu deinen anderen typografischen Projekten. Du hast auch Bücher gemacht. Vielleicht kannst du dazu mal was erzählen. Was war dir dabei wichtig, ein Buch zu machen und welche Chancen sozusagen haben dir oder welche Freiheiten hat dir in dem Fall die Verlegerin gegeben oder der Verleger?
Ja, also ich habe 6 Bücher veröffentlicht. 2 davon sind über Hamburg und 5 sind über Schrift. Und also ich habe nach dem Abi Buchhändlerin gelernt in Walsrode, da wo ich auch zur Schule gegangen bin. Und es war so ein bisschen zufällig. Auf jeden Fall habe ich eine Ausbildung gemacht, 2,5 Jahre zur Buchhändlerin. Und ich da stand da halt im Laden, dachte einerseits, okay, das will ich auf gar keinen Fall mein Leben lang machen, einen Laden mit Öffnungszeiten, wo ich von 9 bis 18 Uhr sein muss. Das war dann schon mal geklärt. Also ich habe überhaupt keine romantischen Fantasien mit, oh, ich hätte so gern einen Kaffee oder oh, ich hätte gern einen eigenen Laden. Das allerletzte, wirklich, das allerletzte. Bloß keine Öffnungszeiten. Und genau, das war damit geklärt. Und andererseits stand ich da auch immer und dachte so, oh, eines Tages ein Buch mit meinem Namen drauf verkaufen. Also damit war da quasi der Samen gepflanzt. Und ich habe halt vorher schon immer viel gelesen. Meine Freundin sagt auch, ich lese zu viel. Also ich lese auch weiterhin sehr viel. Und genau, das war schon immer so Teil meines Lebens. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht und quasi professionelle Leserin und professionelle Buchverkäuferin geworden und wollte dann irgendwie auch quasi auf die andere Seite. Und dann hat das halt nochmal 10 Jahre gedauert. Und 2010 ist mein erstes Buch erschienen, das Hamburg-Alphabet. Das ist so ein postkartengroßes Buch mit 220 Ladenschildern in Hamburg in alphabetischer Reihenfolge. Also ich bin ein halbes Jahr lang durch Hamburg gefahren, 1500 Kilometer oder so mit dem Rad und habe diese, also über 1000 verschiedene Schilder fotografiert und die dann in alphabetischer Reihenfolge in dieses Buch gebracht. Das war das erste Buch. Dann habe ich noch so einen Hamburg-Reiseführer gemacht. Toller Ort mit so 205 Zeilern zu schönen Sachen, die man in Hamburg machen kann. Und das war auch das erste umfangreichere Lettering-Projekt. Also da sind so die Kapitel, die Stadtteile sind so zu Kapiteln zusammengefasst und da gibt es dann immer so Kapitelaufmacherseite und Seiten und das war so 2013. Da habe ich dann halt das so als Lettering gemacht und genau. Und dann habe ich 2016, nee, 17, 2017, 18, 19 sind 3 Bücher über Lettering erschienen. Das Handbuch Hand Lettering war das erste. Dann das Praxisbuch Brush Lettering und das letzte war Making Fonts. Das habe ich zusammen mit Ulrike Rausch geschrieben. Bei den ersten beiden geht es einerseits um Handlettering, eben also so ein bisschen breiter umgezeichnete Schrift. Dann Praxisbuch Brush Lettering ist halt Pinselschrift im Speziellen. Und Making Fonts, dann nehmen wir die Leute an die Hand, die schon immer mal eine Schrift machen wollten. Und eigentlich war das Setup so, dass ich immer gern können wollte, was Ulrike kann. Also die ist als Typedesignerin spezialisiert auf Schriften, die aussehen wie handgeschrieben. Und wir kennen uns, ich glaube, so seit 2013, 14, so relativ lange. Und sie hat immer gesagt, ja, mach mal einen Font. So, nimm dir mal die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr und mach mal einen kleinen Font, dann weißt du, wie es geht. Und es ist im Grunde Type Design für Leute, die nicht Type Designer sind, also für Grafikerinnen und Illustratorinnen, die denken, oh, ich würde auch so gerne mal meine eigene Schrift machen. Und das erklären wir halt in dem Buch ganz genau, wie das mit Glyphs geht. Ja, so, das waren die drei Bücher. Und dann habe ich 2020 noch ein Buch gemacht, was eigentlich fast eher ein Heft ist. Das ist erschienen in der Reihe 100 for 10 und der Name ist Programm, 100 Seiten für 10 Euro. Und da habe ich die ganzen Alphabete aus meinen Skizzenbüchern oder eine Auswahl von Alphabeten, 50 Alphabete auf 100 Seiten, zusammengetragen und so als Buchheft veröffentlicht. Und es ist total schön, weil die meisten sind da in Originalgröße drin. Und das sind ganz viele Sachen, die ich sonst immer nur auf Instagram mal kurz gepostet hatte und die dann in der Schublade oder eben im Skizzenbuch geblieben sind. Und das, ja, hat mich gefreut, dass sie da jetzt nochmal so eine andere Anordnung und Zusammenstellung haben. Und das ist 2020 erschienen, also vor 4 Jahren. Und ich habe eigentlich in den letzten Tagen überlegt, ob ich nicht so einen zweiten Band machen könnte. Oder vielleicht tatsächlich ein eigenes Buch nur mit Alphabeten. Mal gucken. Also nicht.
Spoiler-Alarm.
Ja, genau. Es ist so eine neue Idee und ich dachte, könnte ich nicht Teil 2 machen oder einfach gleich ein bisschen größeres Buch, wo ich einfach meine Skizzenbücher durchforste und diese ganzen Alphabete nochmal zusammenstelle. Vielleicht auch so kommentiert. Was habe ich mir dabei gedacht? Also ich finde immer so Bücher, wo dann nur so reine Logosammlungen oder reine Designsammlungen, die bringen mir immer so wenig, weil
Ja.
ich muss immer noch so ein bisschen was dazu lesen, um zu verstehen, ach, das ist das, was ich da sehe. Weil ich mir, glaube ich, sonst selten die Zeit nehme, mich da so rein zu vertiefen, dass ich dann auch so die Details von so Entwürfen wahrnehme. Und ja, vielleicht muss ich so ein Buch machen mit kommentierten Alphabeten. Hau ich jetzt hier schon mal so raus. Mal gucken, wie lange es dauert.
Ich hatte genau über dieses Thema, hatte ich mich mit Karin Schmidt-Friedrichs unterhalten im Podcast und ich hatte sie auch halt einfach gefragt, ja, was lesen denn eigentlich Kreative? Kreative wollen doch eigentlich im Prinzip eher so bunte Seiten haben, oder? Also irgendwas Visuelles. Und dann wird aber doch sehr viel geschrieben und da hatte die Karin auch gesagt und erzählt, dass es halt eigentlich ja auch eine Zeitgeistgeschichte ist und dass es früher sehr viele Bücher gab mit sehr vielen Logosammlungen und auch Beispielen von Schriften. Aber dass das Internet das einfach abgelöst hat. Ich kann heute alles quasi ersuchen, mir generieren mittlerweile. Und das ist eigentlich für die Buchbranche total uninteressant geworden, weil das machen die digitalen Medien. Und die Verlage sehen sich da, oder zumindest der Verlag Hermann Schmidt sieht sich da in einer anderen Rolle, nämlich mehr des Erklärens, des Erzählens, aber auch des sich Beschäftigens mit der Kreativität und auch mit der Selbstständigkeit oder mit dem eigenen Tun. Und insofern ist die Antwort da eigentlich schon klar, dass es gar nicht darum geht, dass Kreative jetzt eigentlich nur bunte Bilder sozusagen durchblättern wollen, sondern die wollen schon was wissen, weil sie sich eigentlich sehr intensiv auch mit ihrer eigenen Arbeit beschäftigen. Ich glaube, jeder, der kreativ tätig ist, stellt sich selber Fragen wie: Mache ich das eigentlich, was ich hier tue? Mache ich das gut? Und kann ich mir jeden Tag ins Spiegel mich angucken und sagen, stehe ich hinter dem, was ich da tue? Oder arbeite ich für die Kunden, für die ich arbeiten will? Oder ist das etwas, was mich erfüllt? Nicht nur dem kann ich mich davon ernähren, sondern ist das auch tatsächlich etwas, was ich sage, das ist relevant, ja? Und insofern finde ich das sehr schön, dass es auch immer Bücher gibt, neue Bücher auch von dir in dem Fall. Und vielleicht freuen wir uns dann ja auch alle auf den zweiten Band oder die folgenden Ausgaben, was du noch so alles vorhast.
Ja, also ich habe noch so ein paar Buchideen und ich war ehrlich gesagt nach diesem Büchermarathon da, also ich habe halt 3 Jahre lang Bücher geschrieben, die ich mir durch Aufträge querfinanzieren musste, weil Fachbücher für Grafikerinnen mit einer Auflage von 4000 Stück zu schreiben, mit sehr viel Text, wo die meisten Leute das dann doch eher so, oh nee, das ist so anstrengend. Das bringt nicht viel ein. Das ist zwar, also ich glaube, danach hattest du eben auch gefragt, so was hat man davon? Es ist Geld jetzt nicht unbedingt, ich jedenfalls nicht. Oft wurden, also das Making Fonts wurde ins Englische übersetzt, aber die anderen beiden Bücher nicht, auch weil ein Buch mit viel Text ist halt eine teure Übersetzung und es gibt dann halt schon viele andere Autorinnen im englischsprachigen Raum, da übersetzt man jetzt nicht so einen deutschen Titel. Und Also genau, Geld bringt es nicht ein. Das erste Buch bringt Renommee ein und so Standing. Das zweite und dritte muss man dann, glaube ich, nicht unbedingt noch schreiben. Aber ich wollte halt Bücher machen. Also ich glaube wirklich durch diesen, ich lese halt, so lesen ist wirklich wie atmen für mich. Und ich fange damit den Tag an und ich höre damit den Tag auf. Also ich wollte Bücher machen. Ich hatte auch wirklich so einen Moment irgendwann so 2016, wo ich dachte, okay, ich will Bücher machen. Ich muss einen Weg finden, mir das zu finanzieren. Und deswegen habe ich dann in diesen 3 Jahren, als ich die Bücher geschrieben habe, 600 Seiten in 3 Jahren, also die hatten alle um die 200 Seiten, die ganze Zeit Aufträge parallel gearbeitet und Workshops gemacht. Und das hat das dann halt mir erlaubt, mir so viel Zeit auch zu nehmen, so ein Thema zu durchdringen. Also das finde ich schon ein Vorteil auch am Büchermachen, dass man einfach wirklich da so einsteigen muss und das verstehen und eine Anordnung schaffen, die irgendwie Sinn macht und so. Und aber auch da wieder so einen Rahmen zu schaffen. Also bei Making Fonts gibt es in der Einleitung, also wir haben dann immer so Randnotizen mit irgendwelchen Tipps und so. Und da gibt es in der Einleitung irgendwie so einen Hinweis, so dass wir halt Designerinnen und Designer sagen oder auch mal nur Designerinnen oder dass wir so abwechseln. Und dann der letzte Satz in diesem kleinen Kästchen ist, das nervt sie, sie schaffen das schon. Und sowas finde ich halt super. Einfach irgendwie so, okay, ich mache da was Eigenes auf und da gelten meine Regeln. Und klar, das ist immer in Absprache mit dem Verlag und Hermann Schmidt hat das halt mitgemacht. Finde ich auch cool. 2019 auch noch ein bisschen andere Zeit, was das angeht. Aber sowas macht mir halt Spaß. Also irgendwie so ein, wie ist so eine Struktur von einem Buch? Wie ist der Tonfall? Spricht man mit Sie an? Wie geht man damit um? Am Ende von Making Fonts sind ja dann auch wirklich so ganz schön technische Anleitungen, um so Open-Type-Features zu programmieren. Und mein Gehirn schläft halt immer ein, wenn ich auf so Code gucke. Und das habe ich, und Ulrike ist so, ja, super, hä? Und ich so, hä, was? Und ich habe das dann halt darüber gelöst, dass irgendwie, das sind halt zwei Absätze und dann kommt wieder ein Witz. Oder, also so, also dann wird das irgendwie wieder aufgelockert mit irgendwie, so, falls Sie jetzt in die innere Immigration gegangen sind, keine Sorge, Sie müssen sich das nicht alles merken, Sie können auch dies, das machen. Also es hat vom Schreiben her auch Spaß gemacht und das freut mich immer am meisten, wenn die Bücher, die ich gemacht habe, für den Text gelobt werden. Aber es war super anstrengend, 3 Jahre Bücher zu schreiben, danach war ich echt fertig. Und ich war fast froh um Corona, weil das schon für mich, da ich keine Kinder habe und ich homeschoolen musste, eine doch eher entspannte Zeit und eine eher ruhige Zeit. Und da konnte ich mich ein bisschen erholen von diesem Buchmarathon. Und genau, jetzt habe ich noch nicht, jetzt ist so eine 4-jährige Pause zwischen den Büchern und ich muss mal gucken, wie ich da wieder den Anschluss finde. Aber eigentlich habe ich Lust, weitere Bücher zu machen. So.
Schöne Grüße an Karin.
Ja, genau. Es gibt Ideen, aber es gibt noch nicht die Energie so richtig oder noch nicht so den, okay, und jetzt wieder in den Buchtunnel.
Genau, super. Okay, prima. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge über dich erfahren, aber eine Frage würde ich dir doch gerne noch stellen. Wenn du Zeit, Geld und Material oder Ressourcen zur Verfügung hättest und alle Freiheiten der Welt, ich glaube, als Kreative haben wir sowieso fast alle Freiheiten der Welt, zumindest hier. Was würdest du dir als Projekt gerne wünschen, dass du es mal umsetzt oder darfst?
Oh, du meinst, außer die FDP zur Auflösung zu bringen? Die blöde kleine Splitterpartei, die alles blockiert. Also ich habe jetzt nichts auf Halde, was ich gerne machen würde. Ich glaube, ich hätte so ein paar persönliche Wünsche, die mir das Leben leichter machen würden. Aber ich habe jetzt nicht so eine Vision für, das würde ich gerne machen. Jetzt brauchst du vielleicht noch eine andere Abschlussfrage, damit das nicht so ein, oh, na toll, da kommt da nichts ist.
Ich habe hier noch ein paar Joker, so ist das nicht.
Okay, sehr gut. Also ich denke mal drüber nach. Ich hab so ein, zwei Projekte, die ich gerne machen würde, aber ich glaube, das wäre jetzt doof, die hier in die Welt zu posaunen. Und alles andere, was mir einfallen würde, ist halt irgendwie auf so einer politischen Ebene. Da wüsste ich dann auch nicht, wie man es macht, aber ja, das wäre jetzt nicht so ein Designprojekt. Also ich glaube, generell würde ich gern mehr größere Sachen im öffentlichen Raum machen. Das fände ich schon cool. Aber das, ja, ist auch so
Genau.
ein persönliches Eitelkeitsding vielleicht. Ich Ich möchte gern groß im öffentlichen Raum passieren.
Genau, 200 Besucher, 500 Besucher, 5000. Okay, ja, prima. Ich komme nochmal zurück aufs Handlettering, weil das war ja auch der Ursprung eigentlich unseres Gesprächs, was ich bei dir auf der Beyond Tellerrand kennengelernt habe. In dieser Form von dir, auch von anderen, habe ich schon Handlettering gesehen oder auch schon viele Making-of-Videos auf Instagram zum Beispiel und andere Dinge, wie bastel ich mir meinen Cola-Pan von Snooze One zum Beispiel, der auch wunderbare Dinge so tut und dann mit seinem Koffer durch die Welt reist und immer irgendwo auftaucht in der hintersten Provinz und einen Workshop gibt. Aber was ich dazu nochmal zurückfragen möchte, ist Handlettering. Wenn wir jetzt sagen, Schrift wird geschrieben, gezeichnet und gemalt, dann ist das ja etwas, was völlig anderes, außer jetzt Schrift wird gesetzt. Schrift wird gesetzt aus einem Alphabet, was es schon definiert gibt, sondern ich definiere mein eigenes Alphabet. Ist es etwas, was besonders jetzt nicht nur ein vielleicht kurzfristiger oder etwas längerfristiger Trend ist, wo man sagt, okay, es muss irgendwie was Handgemachtes sein, sondern dass es eigentlich viel tiefer geht, dass man eher sagen, das hat was Echtes, es hat etwas Authentisches, es ist nicht nur von mir, es hinterlässt nicht nur meine Spur. Du hattest vorhin von Spuren gesprochen, sondern es hat auch damit zu tun, dass wir uns eigentlich auch viel lieber mit dem Original beschäftigen, mit dem, was ist wirklich echt, wo wir ja mittlerweile von so vielen Kopien oder auch nachgemachten Imitaten umgeben sind, wo wir fast nicht mehr wissen, ist es noch fake oder ist es wirklich real? Und das fällt immer schwieriger, das zu unterscheiden, dass wir uns dann eigentlich auch zumindest intellektuell erstmal abkehren von diesen von dieser Fake-Umgebung, dass wir sagen, wir suchen ganz bewusst das Echte. Ist es das, was das Handlettering so auch als Faszination ausmacht und hoffentlich auch vielleicht noch ein bisschen länger als Trend oder auch als Technik oder als Methode einsetzt?
Also wurde 2017 auf der Typo, da habe ich auch einen Vortrag gehalten und danach wurde ich auch schon gefragt, ist der Trend Lettering nicht eigentlich schon vorbei? So, okay, 7 Jahre her. Ich habe,
Offensichtlich nicht.
ja, also ich habe 2010 bis 2012 in Chicago studiert, meinen Master gemacht und war da eben umgeben von so amerikanischen Produkten oder so Design und da war schon alles voll mit so Brush Lettering irgendwie und so Brush Script Sachen auf jeder Verpackung. Und als ich wiederkam nach Deutschland, da ging das in Deutschland gerade erst los, dass Lettering so ein Begriff wurde. Und ich dachte so, echt, das ist doch schon voll durch. Und so, also so, ich glaube, das ist auch immer so, wann tritt es in die eigene Wahrnehmung? Und ich glaube, es gibt da drin so verschiedene Ebenen. Also es gibt Lettering als Spezialisierung im Design. Das mache ich, das macht Martina Flor, das machen in Deutschland ein paar Leute. Und es gibt Lettering als Hobby oder als so Dekoration, wo man so bestimmte Stile immer wieder abruft, aber eigentlich nicht eine Form gestaltet, die was mit dem Inhalt zu tun hat oder die so ganz maßgeschneidert ist, sondern die Inhalte werden durch, weiß ich nicht, 5 verschiedene Formen immer wieder gepresst so. Und von daher, ich glaube, diese Spezialisierung im Design hat es immer gegeben. Und mein Eindruck ist, die dehnt sich aus und dann zieht sie sich wieder zurück in einen kleineren Bereich, wo es halt darum geht, Hochwertigkeit und Authentizität und Menschlichkeit und Emotionalität zu kommunizieren. Und das geht halt total gut mit individueller Schrift, der man eben auch ansieht, dass sie individuell ist und dass sie nicht ein Font ist, der nur so tut, als wäre es handgeschrieben. Also oft reicht auch das. Und inzwischen viele Fonts, die mit OpenType-Features das total gut simulieren, nicht nur die von Ulrike, natürlich vor allem die von Ulrike Rausch. Also vieles kann man mit Fonts machen, wenn man nur so diese Assoziation haben will, das ist handschriftlich, das ist echt, das ist menschlich. Und weil es aber diese ganzen Fonts gibt, versuch ich jetzt immer was zu machen, was man halt mit Fonts nicht machen kann. Also was, wo halt klar ist, da war eine Hand im Spiel. Also das hat jemand speziell für diesen Zweck individuell gestaltet. Und das ist für mich auch so das Wesentliche an der Art von Lettering, die ich mache, dass es halt so custom-made eine bestimmte Buchstabenfolge für einen bestimmten Verwendungszweck ist, auf eine Art, die in anderer Kombination so gar nicht funktionieren würde. Und diese Frage nach dem Authentischen oder warum ist das jetzt vielleicht immer stärker interessant? Also, Ich habe ja auch Kulturwissenschaften studiert, deswegen bin ich da auch immer so ein bisschen skeptisch, was so jetzt so das Echte angeht oder das Authentische, weil das ja oft dann mit so einer Vorstellung einhergeht von so einem Kern, von so einem inneren Kern, der das ist so das Echte. Und ich glaube,
Das Wahre, die Wahrheit.
ja, genau. Und die Forschung führt, glaube ich, in die Irre. Man könnte ja auch sagen, auch eine Kopie hat eine Authentizität. Also, und da ist dann auch wieder die Frage, wo fängt das an? Was ist das Original? Aber ich glaube, was auf jeden Fall eine große Rolle spielt, ist so Haptik. Also Dinge, die in der Welt existieren, die nicht nur Pixel auf einem Bildschirm sind, sondern die eine Haptik haben und die man rumräumen kann. Und ich glaube, das spielt eine große Rolle. Oder vielleicht in bestimmten Kreisen eine zunehmende Rolle und im Design, selbst wenn der Trend nachlässt mit so, also wenn nicht mehr jede Joghurtpackung so ein Brush Lettering Font braucht, ich finde, das geht schon zurück. Gerade so im Packaging ist das ja extrem zeitversetzt, wieder so Trends dann abgebildet werden. Ich habe das Gefühl, es wird jetzt langsam weniger. aber dann, es wird immer einen Bereich geben, wo man halt genau das braucht, was man mit handgestalteter Schrift gut kommunizieren kann. Und deswegen habe ich da jetzt nicht so Trendsorgen. So.
Genau. Genau. Also der Trend wird nicht letztendlich damit irgendwann wieder vorbei sein. Aber wie du schon sagtest, es konzentriert sich vielleicht wieder mehr auf neue Phasen oder auch der intellektuelle Austausch auch unter den Typografinnen und Typografen oder alle die, die das auch beruflich machen und nicht nur als Hobby nebenbei. Die werden natürlich auch dafür dann oder dazu führen, dass man sich damit auseinandersetzt und dann weiterführt und eventuell was Neues daraus entwickeln kann. Eventuell auch wieder die Verknüpfung mit dem Digitalen, was dann vielleicht die Möglichkeit hat, quasi das Haptische vielleicht auch mal erlebbar zu machen in der Digitalität, was ja bislang immer so eine Barriere ist oder bislang auch immer eine Hürde war oder eine Trennlinie, sagen wir mal, zwischen diesen ganzen Welten. Und vielleicht gibt es da ja zukünftig Möglichkeiten, das Ganze miteinander zu verbinden. Und wer weiß, was dann auch auf uns zukommt. Ja, Chris, ich würde sagen, vielen Dank, dass du heute dabei warst, dass du Designerklärerin für deine Tätigkeit für deine künstlerischen und kreativen Arbeiten warst und dass du uns das Thema näher gebracht hast.
Sehr gerne und danke für die Einladung.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gehe auf die Website designerklärer.de und hinterlasse mir ein Feedback. Du findest das Formular auf der Website oder du folgst uns auf Instagram, Facebook oder LinkedIn. Ich freue mich darauf. Und nicht vergessen, den Podcast kannst du auf steadyhq.com unterstützen. Gehe dazu auf diese Plattform und unterstütze mit deinem Abo-Beitrag die unabhängige Produktion dieses Podcasts. Mein Name ist Christoph Lux.